Tipps ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. Tipps und das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio Fips Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Sehr geehrter Herr Necker, sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Hörer. Mein Name ist Rüdiger Wolf. Und ich begrüße Sie heute zur zweiten Lesebühne im Radio Fips. Zur zweiten Lesebühne im Radio Fips haben wir Norbert Necker aus Deggingen eingeladen. Norbert Necker, früher Schulleiter der Schule Bad Überkingen, hat zuerst Jugendbücher und Theaterstücke für Jugendliche geschrieben und schreibt nun für Ältere. Zum einen zwei Bücher über die Segofilz, ein alternatives Wohnmodell, einmal zum Aufbau der Segofilz mit dem Titel Vorbereitet in den Ruhestand und zum anderen ein Bericht aus der Praxis Selbstbestimmt leben bis ins hohe Alter mit Hilfe der Segofilz. Heute aber hören wir satirische, besinnliche, aber auch wirklich provokante Anregungen aus Wenn's Abenteuer Alter naht. Herr Necker, was hat Sie ursprünglich zum Schreiben und dann zum Schreiben für die Älteren gebracht?
Nun, ich war Schulleiter in der Grundschule Bad Überkingen und Lehrer und habe mit meinen Schülern sehr viele Theaterstücke gespielt bei den verschiedenen Anlässen, Einschulungen, Weihnachtsfeiern, Schulfeste. Und irgendwann haben mir die Stücke nicht mehr gefallen, die ich von den Theaterverlagen bekommen habe und habe dann begonnen, eigene Stücke zu schreiben, und das hat mir viel Spaß gemacht und sie kamen auch ganz gut an, so dass ich feststellte, das ist eine Sache, die mache ich gerne und die möchte ich weiterführen. Und nun, als ich in den Ruhestand trat, das war im Jahr 2006, habe ich aufgehört, Jugendbücher zu schreiben und habe mich meiner Generation zugewandt, eigentlich aus drei Gründen. Der erste Grund ist ganz einfach. Ich bin der Meinung, dass das Leben im Ruhestand genug Themen für einen Autor bietet, um darüber zu schreiben. Der zweite Grund ist der, dass ich eigentlich immer, wenn ich über etwas schreibe, möchte ich eigene Erfahrungen mit einbringen. Und da ich ja nun im Ruhestand bin, habe ich einfach über die Erfahrungen, die ich in dieser Phase gemacht habe, geschrieben. Und es kommen da Themen vor wie Fest und Feiern, Sport, Eheleben, Umgang mit Technik, Klassentreffen, Einsamkeit im Alter und so weiter. Der dritte Grund, und das ist eigentlich mit der Hauptgrund, ist der, dass ich ja die Zeit des Ruhestandes gewaltig verändert hat. Nämlich sie ist viel länger geworden. Die Menschen leben länger. Und während früher so der Ruhestand so ein Anhängsel war an das Berufsleben, ist das jetzt eine Zeit, die zum Teil 30 bis 35 Jahre dauern kann. Also der Satz, es lohnt sich für mich nicht mehr, ist überhaupt nicht angebracht. Und ich bin der Meinung, dass es sich auch lohnt für die Ruheständler, sich zu engagieren und noch Verbesserungen herbeizuführen. Ich habe auch in meinem Buch zwei Beispiele dazu gebracht. Das eine ist die Kurzgeschichte Chronologie einer Bürgerinitiative, die ich selbst gegründet habe und die heute im oberen Vilstal bei 7 Gemeinden wunderbar funktioniert mit 350 Mitgliedern. Und das zweite Beispiel, aus dem ich nachher etwas vorlese, ist die Kurzgeschichte Endstation. Und da geht's wohl eher darum, ein Bewusstsein zu wecken und auch die Bereitschaft anzuregen, sich für gesellschaftliche Veränderungen einzusetzen. Aber dazu mehr nachher.
Hier ist Radio Fips mit der Lesebühne, heute mit Norbert Necker von der Segofels. Wer Fragen an Norbert Necker hat, darf diese gerne per Mail an studio@radiofips.de senden. Wir werden am Ende der Sendung Sie gerne an Herrn Norbert Necker weitergeben und selbstverständlich auch die Studiogäste können am Schluss noch Fragen stellen. Herr Necker, darf ich Sie nun um eine Probe aus Ihrem Buch bitten?
Ja. Ich möchte beginnen mit der ersten Geschichte, ein Geisterfahrer unter den Ruheständlern. Ich schildere, wie es bei mir ablief, als ich in den Ruhestand eintrat, und im Wesentlichen habe ich eigentlich 4 Phasen durchgemacht. Am Anfang war man etwas verunsichert. Was kommt auf mich zu? Wie wird das? Dann hat man sich selbst beruhigt. Dann entstand also zumindest bei mir eine Unzufriedenheit. Und als letztes, das ist der jetzige Status quasi, war die Lösung des Problems. Und ich bin einfach gespannt, ob es Ihnen, wenn jemand da ist, der auch im Ruhestand ist, es sind eigentlich viel Jüngere da, was mich eigentlich freut, aber das ist fast atypisch, sonst ist der Altersdurchschnitt ja wesentlich höher. Aber denen, die also in meinem Alter sind, ob es denen so ähnlich ging. Und ich stelle das dar in einem Song und lese dann auch noch einen Teil von dem Text dazu, Ballade vom Ruhestand. Beruf sagte ich Adieu. Geb ja zu, es tat schon etwas weh. Neues Leben jetzt im Ruhestand bedeutet doch unbekanntes Land. Was heißt das nun, wo führt das hin? Kommt das End oder ein Beginn? Ist die schöne Zeit vorüber und liegt die Hölle drohen nun vor mir? Was bringt denn das neue Leben? Wird es eine Zukunft geben? Bei anderen läuft's doch auch recht gut. So machte ich mir selber Mut. Selber Mut. Ich red mir ein, es wird sich zeigen. Viele werden mich beneiden. Leb frei von Zwängen ohne Boss. Alle Zeit ist einfach grandios. Die Hektik ist für mich vorbei. Nie mehr einsetzen auf Standby. Mit Muse werd ich's jetzt angehen und erkenn, der Ruhestand ist schön. Doch Ruhestand, wie ich's geplant, fand bei mir einfach so nicht statt. Nur die Seele baumeln lassen, das wollt zu mir nicht recht passen. Irgendwie fühlt ich ne Leere, nichts tun schlug mir auf die Seele. Nur wenn ich mich ner Aufgabe stell, fühl ich mich wohl, ich erkenn.
Und dazu kommen noch die Sorgen. Wie und wo wohn ich wohl morgen? Leb ich die letzten Jahr im Heim? Fremdbestimmung wird's Schicksal sein. Endlich entdeck ich meinen Weg, wie auch für mich doch noch was geht. Mit Segelfilz bleib ich autark, selbstbestimmt Leben macht mich stark. Bin für den Ruhestand parat, wenn's Abenteuer alternat. Diese Aufgabe stell ich mir, ganz entspannt wart ich nun auf sie. Nun auf sie.
Und dazu die entscheidende Textstelle, also nur ein Auszug natürlich. Ich habe also begonnen, auch mir Dinge vorzunehmen, Golf spielen, Kreuzfahrten, jede Menge andere Veranstaltungen. Und so stellte ich fest, dass viele Urlaubsreisen aus den oben geschilderten Gründen für mich ausscheiden und sie mich vor allem auch nicht von dem Gefühl der Leere und des Unausgefülltseins befreiten. Weitere Anstrengungen wurden unternommen, um Abhilfe zu schaffen. Wir besuchten vermehrt Abendveranstaltungen wie Theater, Kabarett und Musikaufführungen. Alle unsere Termine nun unter einen Hut zu bekommen, artete dann manchmal schon in Stress aus. Bei meinen ganzen Planungen für den Ruhestand hatte ich nicht vorgesehen, dass ich zwar schon Zerstreuungen sportlicher und kultureller Art schätze, dass ich aber einfach eine sinnvolle Tätigkeit oder Arbeit zusätzlich benötige, um mich glücklich zu fühlen. Also suchte ich neue Herausforderungen und hatte das konkrete Bedürfnis, neue Sachen anzufangen. Ich bin anscheinend nicht der Typ, der sich dabei wohlfühlt, wenn er den ganzen Tag die Seele baumeln lässt. Auch ist die alleinige Aneinanderreihung und Ausweitung der Tätigkeiten im Freizeitbereich, die auch noch in Stress ausarten, für mich einfach nicht die richtige Art, meinen Ruhestand zu verbringen. Ich begann wieder zu schreiben, indem ich mich Themen aus meiner Altersgruppe den Senioren zuwandte. Das machte mir ausgesprochen Spaß, und selbst wenn ich kein einziges Buch verkauft hätte, so wäre schon die Tätigkeit an sich ein Gewinn für mich gewesen, nach dem viel strapazierten Motto, der Weg ist das Ziel. Beim Schreiben über Seniorinnen und Senioren stieß ich auf die Organisation von Seniorengenossenschaften, die mich sofort faszinierten als eine Lösungsmöglichkeit, die demografische Bedrohung für unsere Bevölkerung zu entschärfen. Ich gründete die Seniorengemeinschaft Obre Vils e.V. und leite diese seit dem Jahr 2011 als Vorsitzender. Nun verband ich meine Autorentätigkeit mit meiner Tätigkeit als Vorsitzender der Seniorengemeinschaft, indem ich Bücher veröffentlichte über die Gründung der Seniorengemeinschaft, Kurzgeschichten über Menschen im Ruhestand, Sketche und Theaterstücke über Seniorinnen und Senioren, die wir bei Jahresabschluss feiern in unserem Verein aufführten. Eine sinnvolle Lebensaufgabe war gefunden, die oben beschriebenen Probleme waren für mich gelöst. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Lösung meines Problems in der Kombination bestand von sinnvoller Tätigkeit durch eine feste Aufgabe mit Herausforderung, die ich einfach brauche, und Entspannung und Freizeitbeschäftigungen und Sport. Betrachte ich nun den anfangs aufgeführten Aufgabenkatalog für einen Menschen im Ruhestand, so haben sich manche der aufgestellten Kriterien für mich nicht als passend erwiesen und wichtige Kriterien fehlen ganz. Nach dem aufgestellten Katalog bin ich, wenn ich mich mit meinen früheren Kollegen vergleiche, eher ein Geisterfahrer unter den Ruheständlern oder ein gestrandeter Ruheständler. Ich weise jedoch immer darauf hin, dass für mich schon ein großer Unterschied gegenüber früher bestehe, weil ich jetzt keine Vorgesetzten mehr habe und mich frei und ungebunden fühle, alles, was ich tue, absolut freiwillig geschehe, ich mir meine Zeit einteilen könne, wie ich es möchte, ich mich mit meinem jetzigen Leben glücklich fühle und nur darauf kommt es an. Neulich bekam ich doch tatsächlich Unterstützung für meine jetzige Lebensweise. In einem Spiegelartikel fand ich eine Tabelle, aus der hervorgeht, dass die Freude bei der Arbeit bei denjenigen Erwerbstätigen am höchsten ausgeprägt ist, die zwischen 65 und 74 Jahre alt sind und die noch zum Teil freiwillig in ihrem Beruf weiterarbeiten können oder dürfen. Sie geben an, dass in ihrem Leben die Arbeit für sie der höchste Glücksfaktor darstellt und sie einfach Spaß an der Arbeit haben. Also bin ich doch kein so hoffnungsloser Exot unter den Ruheständlern und auch für mich, wie auch für alle anderen gilt, es gibt keine Patentrezepte, jeder muss nach seiner Fasson mit dem Abenteueralter fertig werden. Neulich kam ein Zeitungsartikel in der GZ, etwa vor 4 Wochen, und der Inhalt war folgender: Geld ist nicht der Hauptgrund, warum Rentner weiterarbeiten. Viele freuen sich nicht auf das süße Nichtstun, sondern sie fürchten es. Und in den letzten 10 Jahren hat sich der Anteil der 60- bis 64-Jährigen bei den Arbeiten wieder verdoppelt. Noch ein Wort dazu zu meiner Seniorengemeinschaft. Die basierte darauf, dass rüstige Rentner, die ins Rentenalter eingetreten sind, arbeiten für die nicht mehr so rüstigen. Und die Hälfte der Gründe, die angeführt werden, warum sie bei uns mitmachen, ist, weil sie noch eine sinnvolle Lebensaufgabe ausfüllen wollen. So, das war meine erste Geschichte. Ich mache nun einen etwas lustigeren Teil, schiebe ich ein, so ändern sich die Zeiten. Da muss ich dazu sagen, wir machen jedes Jahr eine Jahresabschlussfeier für unsere Mitglieder, und zwar für alle, auch über 90-Jährige, die werden geholt. Und da schreibe ich immer dazu, entweder das Theaterstück oder ein Sketch, und den führt dann der Vorstand immer auf. Und dieser Sketch heißt, so ändern sich die Zeiten. Sprich zuerst einmal die Bedienung Resi. Neulich habe ich im Fernsehen eine Sendung mit der Frau Maischberger gesehen mit dem Titel Wer älter wird, hat mehr vom Leben. Also zuerst habe ich einmal gestutzt und für mich gedacht, stimmt denn die Aussage überhaupt? Würdest du denn diesen Satz in dieser Form auch so unbedenklich unterschreiben? Nach einigem Nachdenken aber wurde mir klar, du musst an die Alternative denken. Wer nicht älter wird? Ich glaube, über einen Punkt brauchen wir uns nicht zu streiten. Wenn man also schon das große Glück hat, älter zu werden, dann muss man doch auch zugeben, dass sich mit den Jahren die Prioritäten verändern und verschieben. Wie? Sie bezweifeln das? Dann sehen Sie sich einmal die folgenden Ausschusssitzungen an, bei dem ein Jahrgangstreffen einer Altersgruppe vorbereitet werden soll. Die Anwesenden sind alle gute Stammgäste von mir. Und jetzt ist eine Männerrunde, die hier sitzt, und die bereiten ihre 60er-Jahrgangsfeier vor. Resi, die Bedienung, so Männer, das gleiche wie immer, ein Bier und ein Schnaps zum Wohlsein. Rolf, auf Kurt, du als Vorstand, bring doch einen passenden Trinkspruch. Sie stoßen auf ein gutes Gelingen unserer Ausschusssitzung für unsere 60er-Jahrgangsfeier. Sie stoßen an. Rolf,
Das war doch kein Trinkspruch. Ach so, okay. Der Alkohol, drauf weis ich hin, rafft die halbe Menschheit hin. Aber ohne Schnaps und Bier im Bauch stirbt die halbe Menschheit auch. Prost! Hallo Hans, du als Schriftführer, kannst du schon die Einladungen für unsere 60er-Feier verschicken? Ach wer, wir müssen ja zuerst einmal festlegen, in welche Wirtschaft wir gehen wollen. Ja, mit wie vielen Leuten rechnest du denn? Hans schaut in den Unterlagen nach. Also bei der 50er-Feier waren wir 23. Wenn man diejenigen abzieht, die leider verschieden sind, so dürften es noch 21 Leute werden. Rolf, dann können wir ja in die Glocke gehen. Die hat ein schönes Nebenzimmer. Franz, Glocke? Das weckt bei mir gewisse angenehme Assoziationen. Aber wir gehen nicht in die Glocke. Wir gehen in den Ochsen. Der hat eine ganz knackige Bedienung und ein gutes Brunnerbier. Alle, das ist wahr. Der Ochsen ist gut. Da wird man nicht enttäuscht. Da gehen wir hin. Das wird klasse. Resi, ich sag bloß Männer. Aber die sind alle noch ganz gut drauf. Zweite Szene, Schild 70. Es kommen alle wieder an den Stammtisch. Zwei mit Stock. So Männer, das gleiche wie immer. Ein Viertele Roter zum Wohlsein. Auf Kurt, du als Vorstand, bring einen passenden Trinkspruch. Auf ein gutes Gelingen unserer Ausschusssitzung für unsere 70er Jahrgangsfeier. Einen Trinkspruch, habe ich gesagt. Gut, gut. O Alkohol, dass du mein Feind bist, weiß ich wohl. Doch schon in der Bibel steht geschrieben, du sollst auch deine Feinde lieben. Prost! Hallo Hans, du als Schriftführer, hast du schon die Einladungen für unsere 70er-Feier verschickt? Hans, ach woher, wir müssen doch zuerst einmal festlegen, in welche Wirtschaft wir gehen. Ja, mit wie vielen Leuten rechnest du denn? Setz die Brille auf, heb die Liste weit weg. Welcher Dackel hat denn die Zahlen so klein geschrieben? Also bei der 60er-Feier waren wir 21 Leute. Es gab leider 3 Abgänge. Dann dürften es nur 18 werden. Dann könnten wir doch in die Glocke gehen. Die hat ein schönes Nebenzimmer. Franz, ich bin dagegen. Gehen wir doch lieber in den Ochsen. Da gibt es Schnitzel wie Wagenräder und einen guten Wein. Da isst und trinkt man wirklich hervorragend und der Preis stimmt auch. Und die Toiletten sind auch nicht so weit weg. Das ist wahr, der Ochsen ist gut. Da wird man nicht enttäuscht. Da gehen wir hin, das wird klasse. Resi wieder, naja, an denen nagt auch schon der Zahn der Zeit. Dritte Szene, Schild 80. Es kommen alle wieder, allerdings 3 mit Rollatoren. Resi, so Männer, das gleiche wie immer. Ein Überkinger Medium, verderbt euch nicht den Magen. Der Sprudel ist kalt. Auf Kurt, du als Vorstand, bring einen passenden Trinkspruch. Auf ein gutes Gelingen unserer Ausschusssitzung für unsere 80er Jahrgangsfeier. Und wo bleibt der Trinkspruch? Du Bachel, zum Sprudel passt doch kein Trinkspruch, oder Kurt? Wart mal ab. Bei kaltem Wetter läuft oft die Nase. Bei kaltem Sprudel passiert's der Blase. Doch besser, du lässt Wasser in den Magen fließen, als wenn du's haben musst in den Füßen. Trinkt, schüttelt sich, weg damit. Hans, du als Schriftführer, hast du schon die Einladungen für unsere 80er-Feier verschickt? Was hast du gesagt? Du redest so undeutlich. Wiederholt noch einmal den gleichen Text und brüllt ihn ins Ohr. Ach wer, wir müssen doch zuerst einmal festlegen, in welche Wirtschaft wir gehen. Ja, mit wie vielen Leuten rechnest du eigentlich? Also bei der 70er-Feier waren wir 18. 4 haben den Löffel geworfen, dann dürfte es noch 14 sein. Das ist ja bei uns wie bei den 10 kleinen Negerlein. Dann könnten wir doch in die Glocke gehen. Die hat ein schönes Nebenzimmer. Also so ein großes Nebenzimmer brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Gehen wir doch lieber in den Ochsen. Der hat breite Gänge und breite Türen. Da kommen wir mit unseren Rollatoren gut durch. Das ist wahr. Der Ochsen ist gut. Da wird man nicht enttäuscht. Da gehen wir hin. Das wird klasse. Vierte und letzte Szene. Schild 90. Es kommen alle wieder mit Stock oder Rollatoren. Hans mit Hörrohr, Franz mit Namensschild. So, Männer, das Gleiche wie immer. Eine Tasse Tee mit Milch und Zitrone. Vorsicht heiß. Wer zittert so, dass er ein Röhrchen braucht? Ja, Franz, was hast denn du für ein Schild umhängen? Franz, ja, heute haben wir doch unsere Aktionärsversammlung. Und das ist mein Ausweis für den Eintritt. Ohne den lassen Sie mich doch gar nicht in den Saal. Heute sind aber nur wenig Aktionäre da. Das ist aber schon komisch. Oh je, mit dem Franz ist es auch nicht mehr weit her. Auf, Kurt, du als Vorstand, bring einen passenden Trinkspruch. Auf ein gutes Gelingen unserer Ausschusssitzung. Hast du Bier in deiner Blutbahn, bist du sexy wie ein Truthahn. Alle stöhnen auf. Was bringst denn du heute für einen Trinkspruch daher? Der passt doch gar nicht mehr zu uns. Du bist da nicht besser als der Franz. Nimm dich zusammen und such einen passenden anderen Trinkspruch. Kurt kratzt sich am Kopf. Bei Wein und Bier, da werde ich voll. Ich weiß nicht, was ich trinken soll. Es tut zwar in der Seele weh, als letzte Ausflucht bleibt nur Tee. Prostata! Alle Prostata! Hans, du als Schriftführer, hast du schon die Einladungen für unser 90er-Feier verschickt? Das macht jetzt meine Tochter. Aber die will wissen, in welche Wirtschaft wir gehen wollen. Ja, mit wie vielen Leuten rechnest du eigentlich? Also bei der 80er-Feier waren wir noch 14. Außer uns gibt es nur noch den Fred, den Paul und den Hugo, die noch leben. Dann wären wir, zählt an der Hand ab. Du Trottel, mit dir stimmt auch nicht mehr alles. 5 plus 3 macht doch 10, oder? Halt, macht 8. Dann könnten wir in die Glocke gehen. Die hat ein schönes Nebenzimmer. Für uns, Bar Hansel, brauchst du auch kein Nebenzimmer mehr. Warum gehen wir nicht einfach in den Ochsen? Alle. Genau, das ist wahr. Da sind wir noch nie gewesen. Der Ochsen ist gut, da wird man nicht enttäuscht. Das ist einmal etwas ganz anderes. Da gehen wir hin. Das wird klasse. So. So. Noch ein Lied, das auch so Probleme von Senioren und Senioren mit schildert. Also mein Anliegen ist da eigentlich in dem Buch, möglichst viele Facetten des Lebens im Ruhestand anzusprechen, humoristisch oder auch besinnlich. Und das Folgende ist nun etwas, das gehört auch zu meinen eigenen Problemen. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Du möchtest nur ganz kurz etwas fragen bei Telekom. Es meldet sich eine Stimme, Sie ahnen's sicher schon. Wählen Sie die 1, die 2, dazu noch manche Zahl. Dann hängst du in der Warteschleife, probieren Sie später noch einmal. Schnell ein Gang zur Bank, das Geld wird langsam knapp. Zielstrebig schiebst du die Scheckkart in den Schlitz am Bankomat. Doch dann stockt der Vorgang, du zermatterst dein Gehirn. Aber leider ist die PIN-Nummer in deinem Speicher nicht mehr drin. Es ist manchmal schon trostlos zu altern ganz allein. Hat die Bank dein Geld verzockt,
dann bist du auch ein armes Schwein. Doch schlimmer laste die Technik wie ein Fluch auf deiner Seele. Du bist stets der Loser in unserem digitalen System. Du bist stets der Loser in unserem digitalen System. Heute reist du mal nach Stuttgart und zwar mit der Eisenbahn. Schließlich ist man umweltbewusst und stressfrei kommt man an. Du musst nur noch ganz schnell die Fahrkarte am Schalter holen. Dort steht geschlossen, der Automat wird dir empfohlen. Nun stehst du vor dem Kasten und weißt nicht aus noch ein. Kopflos trickst du hier und dort, muss die Fahrt nach Stuttgart wirklich sein. Ein Ausländerkind hilft dir aus deiner Not ganz nett. Entlockt die Karte im Automat, dein Zug ist natürlich längstens weg. Es ist manchmal schon trostlos zu altern ganz allein. Hat die Bank dein Geld verzockt, dann bist du auch ein armes Schwein. Doch schlimmer laste die Technik wie ein Fluch auf deiner Seele. Du bist stets der Loser in unserem digitalen System. Der Computer ist halt launisch, schreibt nicht so, wie ich will. Erst ist alles fett und groß, dann hält der Drucker nicht mehr still. Verzweifelt probierst du aus manch Tastenkombination. Jetzt stürzt er ab, der Super-GAU ist dir bekannt, ja schon. Computer, Handy, Navigationsgerät. Das sind so die Sachen, auf deren Technik Freak halt steht. Und hast du nach langer Zeit ein Teil davon kapiert, ist das Gerät veraltet, du stehst da mal wieder deprimiert. Es ist manchmal schon trostlos zu altern ganz allein. Hat die Bank dein Geld verzockt, dann bist du auch ein armes Schwein. Doch schlimmer laste die Technik wie ein Fluch auf deiner Seele. Du bist stets der Loser in unserem digitalen System. Du bist stets der Loser, scheiß digitales System.
Wir fahren jetzt mit der Lesebühne. Heute mit Norbert Neckert von der Segofels. Wer Fragen an Norbert Neckert hat, darf diese gerne per Mail an studio@radiofips senden. Wir werden diese am Ende der Sendung gerne an Herrn Neckert weitergeben und selbstverständlich kann auch das Publikum hier aus dem Studio Fragen stellen. Herr Neckert, ich freue mich auf eine weitere Kostprobe aus dem Buch.
Bei der folgenden Geschichte ist mir jetzt schon klar, dass viele Zuhörer nicht meiner Meinung sein werden. Und dazu haben sie natürlich auch das Recht. Aber das Leben im Alter hatte ich nicht nur angenehme Seiten, sondern auch unangenehme Seiten. Und ich bin der Meinung, als Schriftsteller darf man schon auch, vielleicht muss man sogar auch mal anecken. Endstation. Es gibt kaum ein Thema, bei dem so viel gelogen, geheuchelt und die Wirklichkeit verdrängt wird, wie beim Tod eines Menschen. Das beginnt bei den Erklärungen von Politikern im Vorfeld des Sterbens, beim Sterben und setzt sich fort in den Traueranzeigen, bei den Begräbnisreden und beim Nachruf. Am 20.03.2014 holte ich wie jeden Morgen die Zeitung herein, um sie beim Frühstück zu lesen. Ich legte sie auf den Tisch, nahm das Messer und wollte mir ein Brot streichen. Doch der Schrei meiner Frau stoppte mich in meiner Tätigkeit. Sie hatte die Zeitung zur Hand genommen und wie immer zuerst hinten nach den Todesanzeigen geschaut. »Norbert, der Fred Braun ist gestorben. Schau her!« Geschockt schaute ich auf die Todesanzeige. Tatsächlich, da stand Fred Braun, geboren am 16.03.1930, verstorben am 17.03.2014. Fred Braun war ein Schriftstellerkollege von mir, mit dem wir beide vor gut 20 Jahren, vor allem als seine Frau noch gelebt hatte, häufig zusammengekommen waren. Er hatte später den erfolgreichen Roman »Die Seniorenkommune« geschrieben, eine fiktive Erzählung, in der eine Gruppe von Senioren und Seniorinnen eine Kommune gründeten und sich erfolgreich und autonom versorgten. Wir hatten damals häufig unsere Meinungen ausgetauscht, weil er wusste, dass ich dabei war, ebenfalls eine Organisation, die Seniorengemeinschaft, ins Leben zu rufen, die mit anderen Mitteln die Lage der älter werdenden Bevölkerung verbessern wollte. Aber noch mehr hatten wir miteinander über Sterbehilfe diskutiert, waren zwar nicht immer einer Meinung gewesen, aber dennoch gab es stets interessante Diskussionen, wobei er schon hart und manchmal sogar beleidigend in seinen Äußerungen sein konnte. Aber er war auch sehr schlagfertig, ein glänzender Analytiker und Journalist. Zu dem Thema Sterbehilfe hatte er wochenlang mit seinen Artikeln die Schlagzeilen beherrscht und war sogar bei einer Fernsehdiskussion aufgetreten, wo er den Großteil der Zuschauer für sich und seine Ansichten gewinnen konnte. Unsere Beziehung war vor 10 Jahren abgebrochen, als ich bei ihm anrief, weil ich ihn besuchen wollte. Er gab mir zu verstehen, dass er im Augenblick keine Zeit für mich hätte und wir uns ein anderes Mal treffen könnten. Nun, ich wollte mich nicht aufdrängen und ließ, durchaus auch etwas verschnupft, unsere Beziehungen ruhen. Als mir die Erinnerungen an diese Geschehnisse durch den Kopf gingen, klingelte das Telefon. Ich nahm den Hörer ab und eine Männerstimme meldete sich. Hier spricht Pater Franz, ein Freund von Fred Braun. Darf ich Sie kurz stören? Aber natürlich. Aber sagen Sie einmal, an was ist er denn gestorben? Er zögerte etwas, dann antwortete er hat sich wohl selbst mit Tabletten umgebracht. Ich ordne gerade seinen Schreibtisch und in einer der Schubladen liegt eine Art Tagebuch. Auf dem Umschlag klebt ein Zettel mit der Mitteilung, bitte an Norbert Necker in Deggingen weiterreichen. In dem Tagebuch liegt gleich vorne ein Brief an Sie. Könnten Sie, sagen wir morgen, gegen 10.30 Uhr mit mir in seine Wohnung gehen, damit Sie sich die Unterlagen einmal ansehen. In diesem Brief wird er nun gebeten, seine Aufzeichnungen als Buch herauszubringen unter dem Titel »Die letzten 20 Jahre im Leben des Fred Braun«. Und alles, was jetzt kommt, ist dann praktisch die Geschichte dieses Fred Braun und von ihm erzählt, aber aufgeschrieben, in dem Fall von mir. In den nächsten Tagen die Frau von diesem Fred Braun starb also vor 15 Jahren etwa, ab dem Zeitpunkt, Und er hat die auch geholfen, weil damals die Medizin noch nicht so war, dass man ihnen palliative Begleitung machte und hatte auch Sterbehilfe geleistet. In den nächsten Tagen nach der Beerdigung, die Pater Frenz sehr einfühlsam gestaltet hatte, betäubte sich Fred mit Tätigkeiten, die notwendig waren, um alles weitere abzuwickeln. Als er wieder etwas Luft hatte, setzte er sich eines Abends hin und plante den weiteren Verlauf seines Lebens. Wie sollte es weitergehen mit ihm? Sollte es überhaupt weitergehen? War das nicht schon alles? Oder kam noch etwas, für das es sich lohnte, weiterzuleben? Er goss sich ein drittes Glas Rotwein ein und hielt dann inne. Nein, das war auch keine Lösung. Er musste sein Leben und seinen Tag strukturieren. Als Mann der Tat, der nun einmal war, konnte er sich nicht einfach so treiben lassen. Er musste einige Aktivitäten starten, also notierte er sich folgende Punkte. Haus verkaufen, Eigentumswohnung anschaffen, Putzfrau einstellen, einige Hausfrauen arbeiten, lernen, wie mit der Waschmaschine umgehen und bügeln, die Idee der Seniorenkommune als fiktiven Roman entstehen lassen, in Sachen Sterbehilfe Akzente setzen, vielleicht mit Golfspielen beginnen, im Tagebuch alles für ihn Wichtige zu notieren. In den folgenden Jahren verwirklichte Fred alle Vorhaben, die er sich vorgenommen hatte. Sein Buch, die Seniorenkommune, wurde ein voller Erfolg und er war häufig auf Autorenlesungen unterwegs. Auf einer dieser Autorenlesungen lernte er 4 Jahre nach Karins Tod Luise, eine seiner Verehrerinnen aus Geislingen, kennen. Sie war ebenfalls Witwe und sie verstanden sich sehr gut. Luise versuchte Fred dazu zu bewegen, dass er zu ihr in ihr viel zu großes Haus nach Geislingen zog. Er hatte diese Bitte bisher immer abgeschlagen, neigte aber in letzter Zeit doch dazu, es mit ihr in einem gemeinsamen Haus zu versuchen, nachdem es sich zeigte, dass sie glänzend miteinander auskamen und einfach glücklicher und zufrieden waren, wenn sie ihre Zeit miteinander verbrachten. Sein nächstes Vorhaben war die Artikelserie in der Stuttgarter Zeitung über das Pro und Contra zum Thema Sterbehilfe. Anlass war der im Jahre 1998 gegründete schweizerische Verein Dignitas in Würde leben, in Würde sterben. Es gab nun Bestrebungen in Deutschland für die Gründung eines ähnlichen Vereins. Seine Artikelserie erweckte enormes Interesse bei der Leserschaft. Die Auflage stieg und viele Leserbriefe wurden eingeschickt. Das Fernsehen vom SWR stieg auf dieses Thema voll ein und organisierte eine Fernsehdiskussion, zu der Fred Braun als Diskussionsteilnehmer eingeladen wurde. Und nun in der Diskussion sind vorher aufgetreten Politiker von der CDU, ein Arzt und ein Bischof. Und nun kommt dieser Fred Braun zu Wort als ein Vertreter pro Sterbehilfe. Ich plädiere dafür, dass ich von meinem selbstverständlichen Recht Gebrauch machen darf, mein Leben ein Ende zu setzen, wenn ich es für richtig halte. Warum wird uns dieses Recht bei schlimmen und unheilbaren Krankheiten vorenthalten? Warum wird uns verweigert, was mehr als 70% aller Deutschen wünschen, nämlich einen schmerzlosen und würdevollen Tod zu erhalten? Denn einen würdevollen Tod erleiden die wenigsten Menschen, weil es diesen heute fast gar nicht mehr gibt, denn die meisten Menschen sterben im Krankenhaus oder in Pflegeheimen. Hier kann man wohl kaum von einem würdevollen Tod reden. Die letzten Minuten eines Menschen sind fast immer begleitet von Schmerzen, Ängsten, Röcheln und Schnappen nach Luft. Es gibt für einen nichtgläubigen Menschen keinen Grund, diesen sinnlosen Kampf zu führen, der eben auch unausweichlich mit dem Tode endet. Mir geht die Argumentation für aktive Sterbehilfe bei unheilbaren, schweren Krankheiten auch nicht weit genug. Ich bin der Meinung, dass den Menschen, die eine Bilanz-Suizid vornehmen wollen, dieser auch mit Hilfe der Ärzte gestattet werden sollte. Werden wir konkret. Wir reden von einem alten Mann, der ins Heim muss und dort vor sich hin vegetiert. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass in unseren Heimen
eine halbe Million Menschen im Koma liegen und gegen ihren Willen zwangsernährt werden. Ich denke weiterhin an Menschen, die viele Gebrechen haben, nicht sehen, nicht hören, starke Schmerzen leiden, aber daran nicht sterben können. Warum will unsere Gesellschaft in so einem Fall nicht akzeptieren, dass diese Menschen folgendermaßen argumentieren? Wir alle wissen, dass wir einmal sterben müssen. Mein Leben ist an einem Endpunkt angelangt. Es gibt nichts mehr, auf das ich mich freue. Alles, was jetzt noch kommt, wird eine vollständige Kapitulation vor dem sein, was ich bisher als Leben bezeichnet habe. Ich werde in zunehmendem Maße von anderen abhängig und bei dem Gedanken, zu einem hilflosen Säugling zu werden, packt mich das Entsetzen. Nicht vor dem Tode fürchte ich mich, sondern vor dem Leben bis zum Tode. Die Angst vor dem künstlich verlängerten Sterben ist stärker als die Angst vor dem Ende. Wenn ich die Sicherheit hätte, dass ich die Mittel bekäme, um meinem Leben zu einem von mir gewünschten Zeitpunkt ein Ende zu setzen, so wäre das für mich eine große Erleichterung und vielleicht hätte ich mit diesem Wissen im Hinterkopf noch die Kraft und Bereitschaft, eine Weile weiterzuleben. Meine Damen und Herren, ein Teil von Ihnen wird mir zustimmen. Es wäre für viele Menschen eine enorme Beruhigung zu wissen, dass ihnen im Notfall von einem Arzt geholfen wird, schmerzlos zu sterben. Ich fordere die Politiker auf, die gesetzmäßigen Grundlagen zu schaffen, dass dies für diejenigen ermöglicht wird, die das wollen. Es muss ein Ende des Denkverbotes her, das in Deutschland noch vorherrschend ist. Und jedem von uns ist klar, er schaut den Bischof Groß an, dass das nur gegen die Lobby der Kirche und damit auch der CDU geht, wie Sie heute selbst gehört haben. Und das vollkommen zu Recht, warf der Bischof ein. Fred ging nicht darauf ein und endete mit den Worten von Hermann Hesse. Ich sehe in dem freiwilligen Tod weder eine Sünde noch eine Feigheit. Aber der Gedanke, dass uns dieser Weg offen steht, ist eine gute Hilfe im Bestehen des Lebens. Denn es gibt keinen Zwang zur Existenzverlängerung um jeden Preis. Wenn der Tod bevorsteht, dann möchte ich selbst über das Wann und Wo bestimmen. Das ist die einzige Freiheit, die uns noch geblieben ist. Und wenn eine von Ärzten assistierte Sterbehilfe möglich wäre, dann bräuchte man auch keine Sterbeorganisation wie die von Dignitas. Solange das aber nicht der Fall ist, ist diese Organisation auch noch dringend notwendig. Machen wir weiter oder machen wir Cut? Okay. Und nun geht es eigentlich weiter, der Werdegang von diesem Fred Braun. Es gab für Fred einen Kulminationspunkt, von dem an es nur noch abwärts ging. Er merkte beim Lesen und Fernsehen immer mehr, dass er schlecht sah. Der Besuch beim Augenarzt verhieß nichts Gutes. Es wurde ihm mitgeteilt, dass er am grünen Star leide und sich dringend operieren lassen müsste. Den Umzug zu Luise hat er immer wieder unter Vorwänden verschoben. Er wollte zuerst einmal abwarten, was die Operation bringen würde. Als er zur Operation in die Augenklinik nach Ulm ging, erzählte er Luise, dass er ein paar Tage wegen Autorenlesungen in Norddeutschland abwesend sei. Nach der Augenoperation eröffnete ihm der Professor, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Augenleiden irreparabel ist und immer weiter fortschreiten wird. Sie haben einfach zu lange gewartet. Heißt das nun, dass ich irgendwann erblinde? Fragte Fred direkt. Damit ist leider zu rechnen. Wie lange das dauert, kann ich nicht voraussagen, vielleicht 4 bis 6 Jahre. Zu Hause angekommen, lief Fred unruhig in seiner Wohnung umher. Er führte Selbstgespräche, begann mehrmals mit Liebe Luise, brach wieder ab und setzte sich dann an seinen Computer. Er schrieb an seine Lebensgefährtin Luise einen Brief, in dem er ihr mitteilte, dass er nicht mit ihr, wie eigentlich geplant, zusammenziehen werde und ihre Beziehung beendet sei. Die Erinnerungen an seine erste Ehefrau Karin seien einfach noch zu stark, log er. Ab diesem Zeitpunkt hörte er nichts mehr von ihr. Einige Monate später, beim Tennisspielen, spürte er plötzlich in der rechten Hüfte einen stechenden Schmerz. Er knickte ein und konnte sich nur mit Hilfe eines Spielpartners an den Platzrand schleppen. Eine Operation an der Hüfte mit dem Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks war unvermeidlich. Als er nach der Operation wieder nach Hause kam, musste er sich die erste Zeit mit Krücken bewegen und konnte kaum etwas arbeiten. Er hatte viel Zeit zum Nachdenken und kam zu der bitteren Erkenntnis, im Alter ist doch dein Körper wie eine Straße, bei der die Baustellen ständig zunehmen. Mach dir nichts vor, es geht immer mehr bergab. Du bist jetzt fast 74 Jahre alt, bald wirst du nicht mehr sehen und laufen können. Du solltest deine Vorbereitungen treffen, solange du noch dazu in der Lage bist, um bis zum Ende deines Weges die Entscheidungen in der Hand zu behalten. Du hast als Reporter und Fernsehkommentator in Zeitungsartikeln über diesen Moment geschrieben, du hast im Fernsehen darüber gesprochen, waren das alles nur Lippenbekenntnisse gewesen? Noch gibt es einige Dinge, die dir Spaß bereiten, aber das wird sich wohl bald ändern und dann musst du darauf vorbereitet sein. Solange du noch einigermaßen sehen, lesen und schreiben kannst, musst du jetzt handeln. Er ließ sich von seinem Hausarzt Dr. Schröder starke Medikamente, die Opium enthielten, gegen seine angeblichen sehr starken Schmerzen in der Hüfte verschreiben. Dann erledigte er alle schriftlichen Arbeiten und bestellte seinen Freund Pater Franz. Er teilte mit, dass er ihn gerne als Testamentvollstrecker bestimmen würde und zeigte ihm, wo alle seine Unterlagen aufbewahrt sein würden. Dieser schaute ihn an und fragte, warum denn das plötzlich? Ist irgendetwas los, von dem ich nichts weiß? Es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Aber man kann in meinem Alter ja nie wissen, was passiert, antwortete er ihm. Wenn du es so willst, dann mache ich es schon für dich, willigte Pater Franz ein. Einige Jahre später kündigte sich das nächste Unheil an. Schon längere Zeit hat er Beschwerden beim Wasserlassen und die Schmerzen stiegen schlagartig an. Der Urologe überwies ihn ins Krankenhaus seiner Prostata-Operation. Er kam sich vor wie ein kleines Rädchen in einer Maschinerie, aus der es kein Entrinnen mehr gab. Im Krankenhaus erklärte man ihm, dass er sich nicht ängstigen müsse, die Operation sei nicht gefährlich. Bei diesem Satz dachte er instinktiv, schade eigentlich. Das wäre doch eine elegante Art abzutreten. Als er wieder nach Hause durfte und einige Zeit vergangen war, stellte er mit Bestürzung fest, dass die Schmerzen beim Wasserlassen zwar vorbei waren, dass aber immer wieder etwas Urin unkontrolliert abging. Er hatte Hemmungen, unter Leute zu gehen, weil er befürchtete, dass er nach Urin roch. Häufig wechselte er die Unterwäsche so lange, bis Sophie, seine bosnische Hausangestellte, eines Tages mit ihrem Anliegen herausrückte. Herr Braun, ich muss immer waschen, viel Unterwäsche. Habe mit Bekannten gesprochen. Gibt spezielle Unterwäsche mit Einlagen, um Urin aufzunehmen. Ich habe einige da. Wollen Sie probieren? Fred war peinlich berührt. Seine Haushaltshilfe schrieb ihm vor, wie er sich anziehen sollte. Die Verschlechterung seines Augenleidens schritt rasch fort. Im Fernsehen konnte er das Bild nicht mehr klar erkennen und somit wurde er immer mehr zum Hörspielhörer. Auch das Lesen eines Buches wurde immer schwieriger und bald ließ er es ganz sein. Wenn er unbedingt etwas lesen wollte, nahm er eine große Lupe zur Hilfe. Während der Sport früher viel Freizeit in Anspruch genommen hatte und er viel las, fiel ihm beides weg. Damit reduzierte sich die Anzahl der Tätigkeiten, mit denen er seinen Tagesablauf strukturieren konnte, auf wenige Highlights und Tage. Essen, Teile der Zeitung mit der Lupe lesen, Kreuzworträtsel und Sudoku mit der Lupe lösen, Radio oder Hörbuch hören. Beim Mittagessen im Schwanen traf er einige Rentner, die auch zum Essen gingen. Einmal in der Woche kam Pater Franz zum Schachspielen, musste ihm aber auch Hilfestellung geben und ihn anweisen, wo die Figuren standen. Dann kam Sophie und mit ihr unterhielt er sich häufig. Als er beim Mittagessen im Gasthaus einmal zur Toilette an der Küche vorbeilief, hörte er, wie die Wirtin zum Wirt sagte, dass der Herr Braun noch alleine in seiner Wohnung haust, ist eigentlich unverantwortlich. Der sieht doch fast nichts mehr. Er kommt mir richtig verwahrlost vor. Seine Kleider sind voller Flecken. Wenn er isst, liegen nachher Speisereste um den Teller oder auf dem Boden. Meistens riecht er unerträglich nach Urin. Lange kann es mit ihm so nicht weitergehen. Der Mann gehört in ein Altenheim. Leise ging er weiter, aber der letzte Satz blieb in seinem Gedächtnis hängen. Er hatte sich nie viel um die Meinung anderer geschert, aber dieser Satz tat weh. Wie gut, dass er nicht zu Luise gezogen war und er dadurch ihr und sich alle diese Peinlichkeiten ersparen konnte. Ins Altenheim ziehen, so weit würde er es nicht kommen lassen. Der Tag nahte, wo er abtreten musste. Seine Sehfähigkeit verminderte sich nun dramatisch. Während er bisher seine Aufzeichnung ins Tagebuch mehr schlecht als recht hineingekritzelt hatte und nur hoffen konnte, dass irgendjemand später diese Aufschriebe entziffern konnte, wurde das Schreiben nun unmöglich und er ließ es sein. Es war ihm nur noch möglich, Umrisse schemenhaft zu erkennen und hell und dunkel zu unterscheiden. So ließ er sich ein Diktiergerät von Pater Franz kaufen, das er nach einigen Schwierigkeiten tatsächlich noch bedienen konnte. Seit dem abgehörten Gespräch mit den Wirtsleuten ging er nicht mehr zum Essen, sondern ließ sich Essen auf Rädern bringen. Zum Frühstück brachte ihm morgens Sophies Sohn Ivan Bretzen vom Bäcker, bevor er zur Schule ging.
Sie hörten Radio Fips mit der Lesebühne, heute mit Norbert Necker von der Segofields. Wir haben noch wenige Minuten. Gibt es vom Publikum her Fragen hier direkt aus dem Studio? Haben wir ein paar Mail was reingekriegt?
Ich wollte Sie fragen, wann haben Sie angefangen, dieses Buch zu schreiben?
Vor anderthalb bis zwei Jahren.
Das heißt, Sie sind jetzt Mitte 70?
Ich werde in diesem Monat noch 71.
Das war die Frage nach dem Alter vom Herrn Necker.
Ja, wegen der Chronologie am hinteren Teil.
Ja. Wobei die Chronologie am hinteren Teil war ja nicht vom Herrn Necker selber, sondern praktisch das von dem Herrn.
Ja.
Genau. Es ist natürlich in Deutschland immer noch ein sehr, sehr schwieriges Thema, das Thema Selbsttötung oder Sterbehilfe als solches vor allen Dingen. Da haben wir ja leider in den 30er Jahren und 40er Jahren eine Historie im Hintergrund, weshalb sich das Ganze bei uns in Deutschland anders entwickelt hat von der Gesetzgebung als in den umliegenden Ländern, sprich Holland, sprich Schweiz. Im Moment sind ja im Bundestag liegen ja entsprechende Gesetzesvorlagen vor, die zumindest die Grauzone, in der sich ja momentan die Ärzte teilweise bewegen, etwas lichten, wobei selbst der liberalste Vorschlag strenger ist als das, was die Grauzone im Moment im Prinzip ermöglicht. So muss man es ja sehen, die Gesetzesvorschläge, die laufen. Trotzdem ist es wichtig, dass es da was Neues gibt und zumindest die Ärzte aus der Situation, dass sie mit einem Fuß im Gefängnis stehen, wenn sie irgendetwas tun, herausbringen. Herr Necker?
Also ich will nochmal klarstellen, was humaner Tod heißt. Er bedeutet, dass man im eigenen Zuhause und dabei sein seiner Angehörigen mit Hilfe des Hausarztes ein entsprechendes Medikament bereitgestellt bekommt. Und nun zur Logik. Ich bin der Meinung, ein religiöser Mensch wird diesen Weg nicht gehen wollen. Das verbietet ihm seine Religion. Und das muss man auch anerkennen. Aber für mich ist nun die Frage, wenn ich einem religiösen Menschen zugestehe, dass er dies ablehnt, warum müssen dann alle anderen auch dieses Verbot haben? Das ist für mich nicht logisch. Und es ist auch von demokratischem Verständnis her nicht verständlich, denn in einer Demokratie zählt ja normal die Mehrheit. Es ist nachgewiesen worden, dass die Mehrheit der Deutschen hier eine Liberalisierung begrüßen würde. Aber das wird
unter den Tisch gekehrt. Es ist doch so, dass wenn heute einer Selbstmord macht, dann muss er sich erschießen, erhängen oder von der Brücke stürzen. Sonst geht es nicht. Aber das zu verbieten, verhindert den Selbstmord trotzdem nicht. Denn der passiert ja trotzdem. Um das geht es ja. Und es gibt auch keinen Zwang zum Weiterleben. Das ist für mich einfach nicht logisch. Es gibt für einen nicht religiösen älteren Menschen keinen Grund, warum ihm dies nicht erlaubt sein sollte. Und es ist zumindest als eine Art Option von älteren Menschen in einer gewissen Situation überlegenswert. So sehe ich das.
Ich glaube, das war das Passende.